Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Mir ist bewusst, es ist nicht sehr einfach, jetzt den Schwenk hinzubekommen nach den Bildern, die wir gesehen haben und diesen Gebetsmoment, der hier stattgefunden hat. Ich finde es schade, dass wir siebenten Tags Adventisten nur einmal im Jahr diese Gebetswoche haben. Eigentlich sind es zweimal. Im Frühjahr haben die Jugend ihre Jugendgebetswoche und im Herbst ist die Gebetswoche für die Erwachsene. Es wäre mal ein interessantes Experiment, nur als Idee, ein ganzes Jahr lang, das sind 52 Sabbate, an jedem Sabbat unterschiedliche Bilder zu zeigen von Menschen, die Gebet brauchen. Und das müssen nicht unbedingt Menschen sein, die weit weg von uns sind. Es können auch Gesichter von Geschwistern sein, die jeden Sabbat da sind. Anscheinend ist für uns Europäer das Gebet etwas sehr Privates geworden. Ja, wir beten im Stillen füreinander. Aber ich glaube, wenn in einem angemessenen Kontext Gebet in einem größeren Rahmen stattfinden kann, hat das eine Wirkung. Ja, auf das eigene Gewissen, auf die eigenen Gefühle, auf das Herz jedes Einzelnen. Und von daher wäre es mal interessant, das auszuprobieren, immer wieder im Rahmen des Gottesdienstes so einen Gebetsmoment zu kreieren, bewusst uns Zeit zu nehmen, für Menschen zu beten, für die wahrscheinlich keiner betet oder keiner beten will. Ich möchte euer Blick heute Morgen auf Jesus Christus richten. Ich bin mir sicher, über das Leid können wir viel reden und es ist auch angebracht. Heute wollen wir aber unser Blick auf Christus wenden und auf das, was er für uns bedeutet im Kontext dieser Zeit, in der wir leben. Ich habe vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten über den Garten Eden. Es kann sein, dass manche von euch das schon ausgeblendet haben, das ist okay, so, es ist nicht schlimm. Und da habe ich angekündigt, dass es eventuell einen zweiten Teil dieser Predigt geben wird. Die Idee der Predigt ist folgende gewesen: Wir haben über den Garten Eden als ein Miniatur, als eine Typologie für den alttestamentlichen Heiligtumsdienst, für den Tempel. Und dann haben wir darüber gesprochen, über drei Elemente. Einmal über Gott, der wandelt im Garten Eden. Ein Gott, der mit den Menschen zusammen geht, auf die Menschen zugeht, die Menschen sucht. Und da haben wir darüber diskutiert, wie wichtig es ist, einfach über einen Gott zu sprechen, der dynamisch ist, der nicht statisch ist, der nicht an einem Ort steht und wo alle zu ihm hinpilgern sollen, um sich vor ihm zu beugen, sondern ein Gott, der mitgeht, der die Bedürfnisse der Menschen kennt, die Ängste der Menschen kennt, er sucht sie, ein Gott, der wandelt. Dann haben wir gesprochen über die Cherubim, über diese Engelgattung, würde ich das so nennen, ganz spezielle Engel, die den östlichen Eingang zum Garten Eden nach dem Sündenfall gesperrt haben. War eine Blockade, eine Barrikade wurde da aufgebaut. Keiner durfte, weder Adam noch Eva sind in der Lage gewesen, in den Garten Eden reinzugehen. Die Angst war, dass sie aus der Frucht des Baum des Lebens essen können, um ewig zu leben, nachdem sie sich versündigt haben. Und dann haben wir festgestellt, dass diese Barrikaden, diese Blockaden ja, schon im ganzen Alten Testament in ritueller Form da gewesen sind, bis Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und durch seinen Tod am Kreuz alle Blockaden zunichte gemacht hat und der Weg zu dem Thron Gottes, der Weg zu der Gnade Gottes ist offen für alle Menschen. Und das Dritte, worüber wir gesprochen haben, ist, wir haben über Adam und Eva geredet, die einen ganz speziellen Auftrag von Gott gekriegt haben, nämlich den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und dann haben wir gesagt, dass in dem Originaltext auf Hebräisch diese zwei Verbformen, bebauen und bewahren, immer wieder später im Alten Testament, in den fünf Büchern Mose, vorkommen, wenn es um den Dienst der Leviten in dem irdischen Heiligtum geht. Das heißt, genauso wie Adam und Eva sich um den Garten Eden kümmern sollten, sollten sich die Leviten um den Tempel, um die Stiftshütte kümmern. Und später haben wir einen Text aus dem Petrusbrief gelesen, wo Petrus die Gemeindeglieder auffordert, die Hirten, die Gemeindeleiter, die Prediger, jeden Einzelnen, sich um die Gemeinde Gottes, um den neuen Tempel auf dieser Erde im Neuen Testament, dass wir uns praktisch füreinander beten, dass wir uns umeinander kümmern. Und heute möchte ich diese Gedanken weiter fortsetzen mit drei weiteren Parallelen, und die praktisch werden die komplette Dynamik, die wir in der ersten Predigt aufgemacht haben, werden wir versuchen, diese Dynamik zu verfolgen und auch zum Schluss in einem christozentrischen Kontext zu bündeln. Welche Bedeutung haben diese drei neuen Elemente, die wir heute miteinander besprechen werden, welche Bedeutung haben sie für uns heute im Neuen Testament? Ich möchte mit einem ganz wichtigen Punkt beginnen. Ihr braucht heute wieder eure Bibeln. Und wir lesen gemeinsam 1. Mose Kapitel 3, Vers 21. 1. Mose Kapitel 3, 21. Und es steht dort, ich lese nach der Luther-Übersetzung, 1. Mose 3, 21, folgendes. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke vom Fellen und zog sie ihnen an. Und ich kann mich erinnern, als Kind und später als Teenager, es wurde immer wieder argumentiert, dass das Wichtigste in diesem Text ist, dass Gott, es steht nicht so direkt im Text, aber anscheinend ist es so, hat sich so ereignet, derjenige war, der den ersten Opferdienst begangen hat. Er hat zwei Tiere getötet, und dann haben wir in der Kindersabbatschule darüber diskutiert. Waren es Ziegen, waren es Schafe, was für Tiere waren das? Und je nachdem, ob der Schaffell besser sich eignet für die Haut oder das Ziegenfell, und irgendjemand hat irgendwie die Idee des alttestamentlichen Opferdienstes nicht verstanden und meinte im Kindersabbatschule, Gott hat zwei Bären getötet, um Adam und Eva anzuziehen. Und da hat man schon gemerkt, man hat zu viel Indianerbücher gelesen und sie einfach auf den biblischen Text projiziert. Interessanterweise, die Theologen sagen, nicht das Töten der zwei Tiere steht hier im Fokus, sondern im Alten Testament ist es ganz, ganz wichtig, welches Verb hier verwendet wird. Und es steht hier, dass Gott Adam und Eva angezogen hat. Und das ist die Meinung der meisten Theologen, das steht im Fokus, dass Adam und Eva angezogen wurden. Aus Zeitgründen werde ich die Texte nur nennen, nicht lesen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 13, wird einfach erzählt, dass, schauen wir mal, das ist, naja, wir nehmen uns die Zeit. 3. Mose, Kapitel 8, Vers 13. Wir müssen ab Vers 12 lesen, um das besser zu verstehen und einzuordnen. Und er, das ist Mose, ja, goss von dem Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, dass er geweiht wurde. Und brachte herzu Aarons Söhne und zog ihnen das leinerne Gewand an und gürtete sie mit dem Gürtel und setzte ihnen hohe Mützen auf, wie ihm der Herr geboten hatte. Das gleiche Wort, was im 1. Mose 3, 21 verwendet wurde, für Gott, der Adam und Eva angezogen oder anzieht, es ist genau der gleiche Begriff, was ein paar Bücher weiter verwendet wird in einem priesterlichen Kontext. Um das klar zu formulieren, genauso wie Gott Adam und Eva angezogen hat mit den Fellen der getöteten Tiere nach ihrem Sündenfall, genauso hat Mose Aaron und seine Söhne angezogen mit einem leinenen Gewand und sie vorbereitet für den Dienst. Und dann ist die Frage, ist das zufällig? Ist das nur eine Wiederholung von einer Verbform, von einem Begriff, was eigentlich einmal vorkommt und dann zweimal vorkommt im dritten Buch Mose. Aber wir sehen die gleiche Formulierung, den gleichen Kontext auch im zweiten Buch Mose, Kapitel 28, Vers 42. Hier müssen wir ein bisschen den historischen Kontext kennen, um die Bedeutung dessen zu verstehen. In der Zeit von Mose und auch in der Zeit von Abraham, in dieser prähistorischen Zeit fast, würde man sagen, haben viele Priester, heidnischen Priester und Priesterinnen ihren Dienst entweder halbnackt oder komplett nackt verrichtet. Fragt mich bitte nicht, warum. Das sind die Belege, die wir von Historikern und von den Archäologen haben. Und hier haben wir mit einem Land oder mit einer Nation, mit einer ethnische und religiöse Gruppe zu tun, wo die Priester auf eine ganz spezielle Art und Weise, so wie Gott es befohlen hat, angezogen werden. Es sollte keine nackte Haut bei den männlichen Priestern, es gab keine weiblichen in Israel, gesehen werden. Man muss sich vorstellen, dass für die Juden später das ein großes Problem war nach der babylonischen Gefangenschaft, als sie zurückkamen. Und die Perser zuerst und dann die Griechen, die Machtstellung in Palästina übernommen haben, die haben die sogenannten Gymnasien eingeführt. Ein Gymnasium ist ein Ort gewesen, wo Jungs sportliche Arten gelernt haben, aber auch andere Fächer. Und da haben sie Sport betrieben in griechischer Manier, nämlich nackt. Und das war für die Juden in Jerusalem, aber auch in den anderen Bereichen des südlichen Landes von Israel ein Gräuel, ein großes Problem für ihre kulturellen Befindlichkeiten. Und da muss man sich das auch heute auch auf die Zunge zergehen lassen. In Frankreich wird es schwierig sein, für eine muslimische Frau ihren Führerschein zu machen, wenn sie den Hijab trägt. Ihr Gesicht muss deutlich zu erkennen sein. Das heißt, wir haben hier mit einer sehr, sehr langen Tradition, die begann bei den Juden, hat sich später in den Moslems und auch in einigen christlichen Kreisen weitergeführt. Und man könnte sagen, es geht hier schlicht und ergreifend um Kultur. Mehr nicht. Das Interessanteste aber an dieser Diskussion sind die Texte im Neuen Testament. Einen Text werde ich euch vorlesen und einen anderen Text werde ich euch nacherzählen, weil den zweiten Text kennt ihr definitiv. Er befindet sich in Lukas Kapitel 15, Vers 20. Und das ist nichts Neues für uns, sondern das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als er zu seinem Vater zurückkam und vermutlich sehr spärlich bekleidet wurde, er war nicht nackt, aber sehr spärlich bekleidet wurde, weil er alle seine teuren Klamotten verloren oder verkauft hatte. Das Erste, was sein Vater getan hat, war es, ihn anzuziehen. Und das ist ein ganz wichtiges Motiv, ein ganz wichtiger Gedanke im Neuen Testament. Ein Gott, ein Vater, der seinen Sohn, seine Kinder anzieht. Und wir lesen den Text in Epheser Kapitel 4, die Verse 23 bis 24. Epheser Kapitel 4, die Verse 23 bis 24. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mit anderen Worten, das Anziehen des neuen Menschen auch oft im Kontext der Taufe im Neuen Testament dargestellt, ist ein ganz wichtiges Motiv. Das ist eine bildliche Darstellung von einem Akt Gottes, der direkt nach dem Sündenfall begonnen hat und sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht, in unterschiedlichen Kontexten, im Alten Testament im Kontext des priesterlichen Dienstes und im Neuen Testament im Kontext der Annahme der Erlösung durch Jesus Christus, durch die Taufe und durch die Entscheidung, den neuen Menschen, den wiedergeborenen Menschen anzuziehen. Das ist der erste Punkt. Im ersten Buch Mose Kapitel 2 lesen wir auch etwas, was ganz interessant ist, in den Versen 10 und 14. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Ich lese den ganzen Textabschnitt. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar, auch findet man da Belodacharz und den Edelstein Shoham. Und der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Und der vierte Strom ist der Euphrat. Es ist unmöglich, und das ist auch nicht der Sinn der heutigen Predigt, diese Flüsse heute zu lokalisieren. Das ist nicht die Idee hier. Ein anderer Gedanke spielt aber eine ganz wichtige Rolle in diesem Kontext. Wir wissen nicht, wie groß der Garten Eden war. Es ist auch unwichtig, wie groß er ist. Aber das ist spannend, dass dieser Text in einem palästinensischen, ägyptischen, nahostlichen, geografischen Kontext verfasst wurde. Und der Schreiber des Textes, Mose, sagt, in dem Garten Eden gab es nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Flüsse. Jetzt mal, stellt euch vor, ihr möchtet unbedingt ein Haus mieten oder kaufen, hier in München, und es steht da bei Immobilien-Scout, das Haus hat vier Bäder. Was bedeutet das? Das Haus hat vier Bäder. Allein die Bezeichnung, wie viele Bäder das Haus hat, wissen wir etwas, wie groß das Haus ist, ja? Und vor allem wie teuer das Haus ist. So ein Haus in München kriegt man nicht für 120.000 Euro. Das ist unmöglich. Mit anderen Worten, wenn man ihn kaufen will, mit anderen Worten, hier wird eine Realität beschrieben, die überwältigend ist. In einer Welt, wo das Wasser wichtiger ist als das Öl, ja, und auch wichtiger als Gold. Es ist eine bezeichnende Beschreibung dessen, nämlich, dass in dem Garten Eden nicht eins, sondern vier Flüsse auf einmal ihren Anfang, ihren Ursprung gefunden haben. Ich habe vor einigen Wochen mit euch den Text in Hesekiel Kapitel 47 gelesen. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch bitte das ganze Kapitel an. Es wird den Tempel, den messianischen Tempel, in dem jüdischen Kontext im Kapitel 47 im Buch Hesekiel beschrieben. So ein Tempel existierte nicht, das war die Wunschvorstellung der Juden. Und aus dem Altar, aus dem Hauptaltar des Tempels, kam ein großer Fluss raus. Und dieser Fluss, das ist ganz interessant, als ich den Text gelesen habe, ich musste schmunzeln, dieser Fluss fließt Richtung Totes Meer. Ich weiß nicht, wer von euch am Toten Meer war. Wer mal den Toten Meer, ja, darf ich die Hände sehen? Wer war mal am Toten Meer? Immerhin ein paar, da könnt ihr mal später einen anderen erzählen. Das ist ein Meer, wo kein Fisch lebt. Man kann wirklich dort liegen und Zeitung lesen, weil der Salzgehalt so hoch ist. Und dann beschreibt Hesekiel die Realität im prophetischen Sinne, wie dieser Fluss herauskommend aus dem Tempel, aus dem Altar, reinfließen wird in diesen toten Meer und auf einmal werden dort Fische leben. Auf einmal wird es dort Süßwasser geben. Heute würde man sagen, na, was ist das für ein Märchen? Ja, Ezekiel hat kein Märchen erzählt, sondern er hat versucht, uns darzustellen, wie die Juden vor 2600 Jahren sich vorgestellt haben, wie die Zukunft ihres Landes unter den Voraussetzungen der messianischen Herrschaft existieren werden. Nämlich sogar das Tote Meer, sogar dort werden Fische schwimmen und das Wasser wird auf einmal lebendiges Wasser sein. Wenn wir Offenbarung 22,2 lesen, finden wir auf dem neuen Himmel auch einen Fluss. Und auf beiden Seiten dieses Flusses wachsen Bäume. Und die Blätter dieser Bäume dienen zur Heilung der Völker. Als Jesus Christus in Johannes Kapitel 4 mit der Samariterin gesprochen hat, und die haben miteinander diskutiert und die Frau wollte immer wieder das Gespräch in die Dogmatik abdriften lassen, weil sie sehr persönliche Fragen von Jesus Christus erstmal sich anhören müsste, sagte Jesus von Anfang an, ich habe ein Wasser bei mir und wer dieses Wasser trinkt, er wird nicht mehr dürsten. Das heißt, dieses Bild des Wassers, beginnend vom Garten Eden, zieht sich durch die kultischen Vorstellungen, durch die Tempelvorstellungen im Judentum nach der babylonischen Gefangenschaft bis ins Neue Testament hinein. Spannenderweise, dieses Element des Wassers haben wir als neutestamentliche Gemeinde sehr gut beibehalten. Wir sind nicht die Ersten, die die Taufe mit Untertauchen praktiziert haben. Vor uns gab es auch andere Leute, die es getan haben. Und in der Wüste Qumran habe ich da die in den Felsen eingehauenen Basins, so Wasserspeicher gesehen, wo die Essener sich jeden Tag diese rituelle Waschungen unterzogen haben. Wichtig ist, dass Jesus Christus dieses Bild aufgreift und sagt, ich bin das lebendige Wasser. Und wer von mir trinkt, wer von diesem Wasser trinkt, nicht nur er wird nicht mehr dürsten, sondern er wird selber, was steht im Text, zur Quelle lebendigen Wassers werden. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Ich kann euch auch noch mehr Texte zur Verfügung stellen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ihr die Grundlinien einfach so nachvollziehen könnt. Ich möchte, dass wir auch ein bisschen Zeit für Fragen haben, falls Fragen da sind. Der letzte und der dritte Moment, der mir sehr wichtig ist, in dieser Paradiesbeschreibung des Garten Edens, steht in 1. Mose 2, Vers 12. Das ist der Grund, warum viele Leute im 18., 19. Jahrhundert in Amerika den Garten Eden auf dem amerikanischen Kontinent in Kalifornien vermutet haben. Und das Gold des Landes ist kostbar. Und manche haben dann nicht weiter gelesen. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Shoham. Und ich kann euch ehrlich sagen, als Kind habe ich diesen Text gelesen und auch später als Jugendlicher und ich habe mir die Frage gestellt, ganz ehrlich, wer interessiert sich mal dafür, was für Gold da ist und was ist das für ein Harz? Sowas interessiert mich überhaupt nicht. Was sind das für Details, die auf einmal da auftauchen? Wem nützen sie denn? In 4. Mose, hier müssen wir die Texte lesen, in 4. Mose Kapitel 11, Vers 7, begegnen wir einem ausgehungerten Volk, Israel, in der Wüste. Und Gott löst sein Ernährungsproblem innerhalb der nächsten 40 Jahren, indem er ihnen Manna vom Himmel regnen ließ. Und es steht im 4. Mose Kapitel 11, Vers 7 folgendes: Und es war aber auch das Manna wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedolachharz. Ich sage euch, ich habe den Text sicherlich mehrmals gelesen, aber auf die Idee, eine Verknüpfung zwischen dem einen in 1. Mose 2, 12 und diesem in 4. Mose 11, 7 zu machen, auf die Idee bin ich nie gekommen. Das heißt, das, was ich euch präsentiere, haben Leute geschrieben, die um einiges intelligenter sind als ich, die sich einfach eingehend mit dem Text befasst haben. Und da habe ich etwas ganz Interessantes gelesen, nämlich, dass diese Idee, dass die Manna vom Himmel so ausgeschaut hat, wie der Bedolachharz, was im 1. Mose 2,12 beschrieben ist, eine ganz, ganz wichtige Bedeutung spielt, weil im 2. Mose 16,4 wird nämlich gesagt, 2. Mose 16, 32 bis 34, Entschuldigung, 2. Mose 16, 32 bis 34, dass ein Gefäß mit dem Manna im Allerheiligsten deponiert wurde, als eine ewige Erinnerung daran, dass Gott sein Volk 40 Jahre lang durchgetragen hat durch die Wüste und sie sind keinen einzigen Abend hungrig ins Bett gegangen. Das heißt, dieser Bedolachharz, der so ähnlich ausgeschaut hat, oder die Manna, die so ähnlich ausgeschaut hat, hat einen Weg gefunden ins Allerheiligste. Nicht irgendwo in einer Ecke in der Stiftshütte, sondern ins Allerheiligste und hatte eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Eine Erinnerung sollte das sein für die Israeliten. Gott kümmert sich um euren materiellen Sorgen. Er kümmert sich um euer tägliches Brot. Und dann steht aber in 1. Mose 2, Vers 12 noch etwas, nämlich, dass dort auch Bedolachharz und den Edelstein Schocham. Und dieser Edelstein Schocham ist nichts anderes als der Stein Onyx. Und die 12 Stämme Israels wurden auf Onyx-Steine eingraviert, ja, als ein Hinweis darauf, dass Gott sein Volk immer an seine Brust trägt. Das war der Hohepriester und er war stellvertretend an dieser Stelle für Gott, der sich um sein Volk kümmert und kein Stamm wird vergessen. Alle Stämme sind eingraviert auf diese Onyxsteine. Und man würde sagen, meine Güte, was sind das für Details? Was sind das für Fuzelzeug? Woher soll ich das denn überhaupt wissen? Wozu und wieso? Johannes greift zumindest die Idee von dem Manna und von dem Brot des Lebens auf. Im Kapitel 6, die Verse 50, 51, 58, wo Jesus Christus als derjenige sich selbst präsentiert, als das Brot des Lebens. Und dann sehen wir wieder, wie etwas, was von Anfang an im Kontext der Schöpfung, im Kontext des Garten Edens, als ein Bild, als ein Symbol eingebaut wurde von Mose, eine weitreichende Bedeutung hat für den Erlösungsplan und irgendwann münden alle diese Symbole bei Jesus Christus. Jesus Christus ist derjenige, der uns anzieht mit dem neuen Menschen. Jesus Christus ist derjenige, der das Lebendige, die Quelle des lebendigen Wassers ist. Und er macht aus uns eine Quelle lebendigen Wassers. Und Jesus Christus ist schließlich auch das lebendige Brot. Und wenn wir alle diese Geschichten lesen und alle diese Verknüpfungen uns vor Augen führen, stellen wir fest, mindestens ein paar Sachen. Erstens, die Leute, die früher gelebt haben, waren zumindest genauso intelligent wie wir. Ich würde sogar sagen, bestimmte Stellen, in manchen Situationen wahrscheinlich waren sie mehr intelligenter, als wir heute sind. Zweitens, die Bibel ist nicht ein Buch, wo zusammengewürfelte Details von links und rechts einkehrenden Text gefunden haben, sondern obwohl Menschen diesen Text geschrieben haben, der Heilige Geist ist derjenige gewesen, der den ganzen Prozess der Entstehung und der Ausformulierung des biblischen Textes begleitet hat. Und drittens, ohne Jesus Christus wäre die Bibel ein sehr interessantes Buch über Geschichte, über Geografie, über Biologie oder sonst was. Ein Sachbuch. Die Bibel ist aber ein Buch der Erlösung. Und ohne Jesus Christus, ohne diese Erlösungskomponente, nützt uns das ganze Wissen, was wir über das eine oder andere in der Bibel haben, nichts. Das biblische Wissen hat nur dann Sinn, wenn es uns hilft, Jesus Christus besser zu erkennen. Jesus Christus als unseren Erlöser. Und das war meine Motivation, mich mit diesen Themen zu befassen. Und ich wünsche euch auch Gottes Segen bei eurem weiteren Bibelstudium. Amen. Wir danken dir, dass du unsere Gebete erhörst und dass unser Glaube auf dich fokussiert ist. Wir bitten dich, jeden Tag das, was du für uns durch deine Erlösung für uns getan hast, besser zu verstehen. Aber lass es nicht, dass es nur ein Verstehen ist, ein kognitives Verstehen, sondern bitte hilf uns, lebendiges Wasser für durstige Menschen zu sein. Bitte hilf uns, für Menschen das zu erfüllen, was du, lieber Gott, auf dieser Erde in diesen 3,5 Jahren uns vorgelebt hast und erfüllt hast. Wir bitten dich um deinen Segen auch für den weiteren Verlauf des Sabbattages und legen alles in deine Hand und bitten dich um deinen Segen. Amen.